als Boten, die eine Nachricht bringen, die eine Nachricht zu anderen bringen. Eine wichtige Nachricht. Jetzt bleiben wir mal bei diesem Begriff Engel, weil schließlich wir kommen in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit. An was denkt ihr, wenn ihr an Engel denkt? Denkt ihr da an so ein nettes Bübchen, was da am Weihnachtsbaum hängt? Oder was sind da eure Vorstellungen von Engel, eure Gedanken? Was ist denn eigentlich ein Engel?
Lichtgestalt.
Eine Lichtgestalt. Ein himmlischer Bote, jawohl. Unsichtbarer Begleiter.
Mächtig.
Vielen Dank. Ich habe nämlich gemerkt, dass wenn wir an Engel denken, dass wir da ganz stark von dem geprägt sind, was unsere heutige Zeit uns eben als Engel so darstellt. In der Regel sind es irgendwelche goldenen oder hübschen Figürchen, meistens irgendwelche Milchbubis mit Flügelchen dran und netten blonden Haar. Ob das so ganz das trifft, was Engel sind, ich weiß es nicht. Wollen wir heute mal näher anschauen. Ich habe ein Video gefunden. Nico, vielleicht kannst du das mal kurz einspielen, wo Kinder erklären, was Engel sind.
Das hat meine Freundin Elsa.
Hat jeder Mensch.
Ich glaube, die sagen immer manchen Bescheid oder so.
Das sind gestorbene Leute, die ganz nett sind.
Und die haben Jesus und Maria Bescheid gesagt, dass sie fliehen sollten.
Ich glaube, die machen das auch bei Ostern.
Das sind so ähnlich wie Feen.
Bringen manchmal auch Geschenke zu Weihnachten. Und bei mir sogar den Kalender.
Eigentlich haben die nie frei.
Und sie können durch die Wände gehen.
Kann man auch nur spielen oder einen Traum sehen.
Hamster Flecki wurde von den Engels mitgenommen.
Aber die Haarfarbe und die Augenfarbe weiß ich gar nicht.
Und haben so gelbe Haare.
Über den Kopf ist ein Ring.
Die sehen weiß aus und können fliegen.
Mit weißen Flügeln.
Aber man hat ja noch nie einen Engel gesehen.
Die, glaube ich, helfen dem Weihnachtsmann.
Es ist sozusagen der Gehilfe von Gott.
Dass die Kinder mutig sind, wenn die mal allein zu Hause sind und jemand einbricht.
Das sind so die Art Kinder von Gott.
Die sind ganz hell und strahlen immer.
Ich wäre gern Engel.
Schön, schön, schön. Engel ist ein Mädchen. Gibt auch Jungs.
Ja, also das ist ja ganz süß und auch irgendwie witzig, was die Kinder da so erzählen. Aber ich bin ins Nachdenken gekommen, weil ich mir gedacht habe, die Kinder erzählen uns eigentlich das, wie wir sie prägen. Das, was wir ihnen erzählen, was Engel sind. Und die erzählen uns das vielleicht oft ehrlicher, wie wir das tun würden, wenn uns jemand fragt, an was wir bei Engel denken. Und das war ja auch nicht irgendwelche Kinder, sondern von christlichen Kindergärten. Das heißt, die haben eigentlich einen gewissen Background, die meisten, denke ich zumindest. Und doch irgendwie auch ein Stück weit erschreckend, was da so hängen bleibt bei den Kindern, was ein Engel denn so ist. Dieses Thema, was sind Engel, hat in der Theologie so einen Fachbegriff Angelologie, also Angelos und Logos, die Lehre der Engel. Und das ist was, wo mir selber aufgefallen ist. In meinem Studium ist das völlig unter den Tisch gefallen. Das kam da gar nicht vor. Und auch wenn ich so in unsere Gemeinden schaue, ganz selten kommt dieses Thema eigentlich vor. Wann reden wir denn über Engel? Und dass das eigentlich ein eigener Bereich in der Dogmatik ist, fällt sowieso irgendwie ganz häufig unter den Tisch. Vielleicht auch als Gegenbewegung, weil in anderen Kirchen und anderen Religionen die Engel vielleicht überbewertet sind, vielleicht sogar angebetet werden, vielleicht ein riesiger Hype darum entsteht, vielleicht auch, weil unsere Marketing- und Werbewirtschaft da so einen riesen Boom immer wieder draus macht. Ich weiß es nicht, aber irgendwie sind diese Engel für uns nicht so richtig greifbar und vielleicht tun wir es ja auch gern so ein bisschen auf die Seite schieben und wissen selber nicht so genau, was ist denn eigentlich so ein Engel? Wie soll ich mir das vorstellen? Wer hat von uns schon mal einen Engel gesehen oder erlebt? Ich habe mal nachgeschaut, wie wird denn dieser Engel definiert, wenn wir in die Theologie schauen. Und da habe ich folgende Definition gefunden. Engel sind spirituelle Wesen, die von Gott erschaffen wurden, um ihm zu dienen. Spirituelle Wesen, von Gott erschaffen, um ihm zu dienen. Andererseits wurden sie höher als der Mensch geschaffen. Vorher hatten wir es irgendwo mächtig. Manche, die guten Engel, sind ihm gehorsam geblieben und führen seinen Willen aus. Andere dagegen, die gefallenen Engel, wurden ungehorsam, fielen aus ihrem heiligen Stand und stehen nun in aktiver Opposition, also gegen das Werk und den Plan Gottes. Was sind Engel? Ich habe mal einfach eine kleine Übersicht gemacht an dem, was wir in der Bibel entdecken und finden können. Was sind Engel? Das Erste, sie sind erschaffen von Gott, genauso wie wir, wie du und ich. Geschöpfe Gottes, von ihm gemacht. Er hat sie als heilig erschaffen. Sie werden als heilig beschrieben, immer wieder in der Bibel. Und er hat sie durch Jesus Christus geschaffen, so wie auch uns und alles andere in dieser Welt. Allerdings, er hat sie schon vor der Erschaffung dieser Welt und vor unserer Erschaffung gemacht, denn da in dieser Stelle im Hiob Kapitel 38, da lesen wir, dass sie gejubelt haben, als Gott diese Welt und uns Menschen geschaffen hat. Sie haben gejubelt und ihn anbetet. Und Gott hat uns Menschen niedriger als die Engel oder die Engel höher als uns Menschen geschaffen. Sie können nicht sterben. Sie besitzen mehr Weisheit als wir Menschen und sie besitzen mehr Macht als wir Menschen. Sie sind sogenannte dienstbare Geister, lesen wir in der Bibel. Also Geistwesen, die keinen richtigen Körper haben. Sie treten manchmal mit einem menschlichen Körper auf, aber sie haben keinen Körper. Vorher, die Kinder haben gesagt, die können durch Wände gehen. Und sie können nicht essen, sie heiraten nicht, sie führen ein anderes Leben als wir Menschen. Und doch, neben all dem, wo sie irgendwie über uns stehen und so ganz anders und vielleicht auch irgendwie ein Stück weit Gott näher erscheinen, doch ist ihre Weisheit und Macht begrenzt. Lesen wir in Matthäus, lesen wir in Daniel, wo deutlich wird, auch die Engel sind nicht allmächtig. Auch die Engel sind in ihrem Wissen und ihrer Weisheit begrenzt. Und vielleicht der größte Unterschied, auch die Engel dürfen nicht anbetet werden. Auch sie dürfen nicht, genauso wie auch wir Menschen, nicht die gleiche Ehre bekommen wie Gott. Gott allein sollen wir anbeten. Wenn wir jetzt mal schauen, welche einzelnen Engel kennen wir denn so? Sind uns da welche bekannt? Gabriel, genau. Wahrscheinlich der bekannteste. Und Michael, genau. Die zwei kennen wir eigentlich alle ganz gut. Fällt euch noch jemand ein? Raphael? Also, das ist schon mal ganz gut. Das sind ja sehr bekannte Engel. Und da merken wir auch, Engel treten schon auch immer wieder wirklich als Person auf. Die haben einen Namen. Und die treten irgendwie in einer Gestalt auf, wo man erkennt, naja, das ist irgendwie eine menschliche Gestalt auch teilweise. Sie haben Eigenschaften. Und sie haben auch eine Hierarchie, sie haben eine Struktur. Da ist von Fürsten die Rede, da ist von Obersten die Rede, von Heerführern die Rede. An vielem irgendwie ähnliche Merkmale wie bei uns Menschen. Ein Engel, den ich jetzt noch nicht gehört habe, der auch sehr häufig auftaucht und finde ich sehr interessant ist, den könnt ihr ruhig mal studieren in eurer freien Zeit, der Engel des Herrn. Finde ich sehr spannend. Ich habe das während dem Studium mal gemacht und mich damit beschäftigt und mich auseinandergesetzt, wann tritt dieser Engel denn auf? Weil bei ihm gibt es einen ganz großen Unterschied zu allen anderen Engeln. Er ist der einzige Engel, der angebetet werden darf. Bei ihm wird es toleriert, dass er angebetet wird. Spannend. Und auch bei den anderen Eigenschaften, die er so hat, interessant, dass es vielleicht eine Erscheinung von Jesus Christus selbst sein könnte. Ich sage nicht ist, könnte. Es deutet so manches darauf hin. Und doch wird er irgendwie von Gott immer wieder abgegrenzt und unterschieden. Also so ganz einfach ist es nicht. Setzt euch selber mal damit auseinander. Das finde ich sehr interessant und sehr spannend. Der Engel des Herrn. Auch er taucht an ganz vielen Stellen in der Bibel auf. Interessant ist, nach Jesu Geburt nicht mehr. Wo tauchen Engel sonst so auf? Was fallen euch für Ereignisse ein, für Geschichten ein, wo so ein Engel auftaucht? Ruft einfach mal laut raus, wie ihr es bisher auch gemacht habt. Bitte? Gideon, jawohl. Genau, die Maria zum Grab ging. Mhm. Genau. Am Tor vom Paradies. Und was hattest du gesagt? Verkündigung an Maria. Bei Abraham, genau. Josef, Petrus im Gefängnis. Also die treten ganz schön häufig auf, wenn wir Bibel lesen und wenn wir die Geschichten uns anschauen. An ganz vielen Stellen treten Engel auf. Interessant ist, ein Theologe hat sich auch damit auseinandergesetzt, wann die denn auftreten und hat festgestellt, dass sie ganz besonders auftreten, immer dann, wenn Gott in die Geschichte eingreift. Immer dann, wenn große Veränderungen passieren. Immer dann, wenn eine neue Epoche beginnt. Zum Beispiel eben bei der Erschaffung der Erde. Oder als Mose das Gesetz Gottes bekommt. Genau. Bei Christi Geburt, als Gott, als Jesus Christus Mensch wird. Auch da treten sie ganz häufig auf, vielleicht sogar am häufigsten von allen Ereignissen so. Da schauen wir gleich auch nochmal näher drauf. Und dann aber auch in der Frühzeit der Kirche. Wir haben schon gehört, der Petrus, aber auch noch an ein paar anderen Stellen in der Apostelgeschichte finden wir, dass Engel aktiv werden und aktiv eingreifen in die Geschehnisse damals. Und dann auch wieder ganz am Ende, bei der Wiederkunft von Jesus, der wiederkommen wird. Auch da wird uns berichtet, werden Engel aktiv sein. Auch da werden Engel präsent sein und sehr viele Engel aktiv sein. Wenn wir an all diese Geschichten denken, dann finde ich, merkt man schon relativ schnell, dass diese Vorstellung von dem Engel, ich weiß nicht, ob ich mein Bild hier genau, die wir vielleicht so im Hinterkopf haben, irgendwie gar nicht so richtig passt. Da ist von Herrführern die Rede, da ist von Wächtern die Rede, die vor dem Paradies stehen, da ist vor welchen die Rede, die Sodom und Gomorra zerstören. Also, der hier sieht nicht so aus, wie wenn er irgendwelche Heere anführt oder Sodom und Gomorra zerstört. Also, die haben schon irgendwie eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Kraft und Macht. Und nicht umsonst lesen wir eigentlich immer, wenn ein Engel einem Menschen begegnet, dass Furcht entsteht. Die Menschen erschrecken. Nicht, weil der Engel so nett und lieb reinguckt wahrscheinlich, sondern weil es eine Erscheinung und eine Begegnung ist, die wir so gar nicht fassen und verstehen können und die uns völlig herausfordert und wir merken, das ist nicht von unserer Welt und das sind Kräfte und Mächte am Wirken, die uns in Angst versetzen. Schauen wir nochmal auf diese Zeit, wo Jesus in diese Welt kommt. Und ich habe zwei Geschichten rausgegriffen, die von Maria und die von Josef. Davor werden übrigens auch schon Engel aktiv, nämlich bei Elisabeth und Zacharias. Auch da ist schon ein Engel aktiv. Aber schauen wir mal auf die beiden, Maria und Josef. Ein verlobtes Paar aus Nazareth. Die Hochzeit steht bevor. Wahrscheinlich sind sie schon in der Vorbereitung. Wer heute Hochzeit plant, ich weiß nicht, Philipp, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon so in der Planung? Oder? Ja? Da muss man früh anfangen. Damals war das, glaube ich, nicht viel anders, zumal die Hochzeiten damals ein bisschen länger wie nur einen Tag gingen. In der Regel waren das recht große Events. Und wenn man dann noch dazu in einem Ort wie Nazareth lebt, Nazareth hat es so circa 200 bis 500 Einwohner. Das ist jetzt nicht Nazareth, aber vermutlich war das so ein ähnlich verschlafenes Dorf wie hier. 200 bis 500 Einwohner, so unbedeutend, dass es nirgends erwähnt wird, bis zu diesem Zeitpunkt, wo dann Jesus auf diese Welt kommt. Vielleicht so zum Vergleich, Breitenholz hat 745 Einwohner, also die sind schon größer. Ja, Kai 1600, Mönchberg 1100, Haslach 1700. Also es sind eigentlich alles schon Großstädte, die ich gerade genannt habe, im Vergleich zu Nazareth. Und wenn man in so einem Kaff wie Nazareth eine Hochzeit feiert, dann war wahrscheinlich klar, dass da jeder eingeladen ist. Und dass da jeder kommt, auch wenn er nicht eingeladen ist. Jeder wusste von jedem Bescheid, alle wussten, was da los ist, was da passiert. Jeder kannte die Maria, jeder kannte den Josef, der war ja Handwerker dort. Übrigens kam er gar nicht aus Nazareth, das kommt noch dazu, das war ein Reichschmeckter. Der kam nämlich eigentlich aus Bethlehem, war Nachfahre Davids. Und er lebt dort als Handwerker, hat dort gearbeitet, hat wahrscheinlich den Menschen dort ihre Möbel und Häuser gebaut. Wahrscheinlich waren sie auch erstmal ein bisschen skeptisch, was das für einer ist, der da von irgendwo kommt in ihr Dorf. Und wahrscheinlich hat es eine Weile gedauert, bis jemand sein Haus von ihm bauen lassen hat. Aber scheinbar ist er irgendwie dort angekommen und er war wohl so gut, dass man entschieden hat, naja, der soll eine von unseren Töchtern bekommen, die Maria als Frau bekommen. Wahrscheinlich war Josef auch schon deutlich älter wie Maria. Maria wird als junges Mädchen beschrieben, noch Jungfrau. Also die war wahrscheinlich wirklich richtig jung. Zur damaligen Zeit war das auch nicht so ungewöhnlich, dass junge Frauen schon sehr früh verheiratet wurden. Der Josef war wahrscheinlich schon ein bisschen älter, man muss ja bedenken, seine Ausbildung schon fertig, schon weg von zu Hause, eigenen Betrieb aufgebaut. Also der war wahrscheinlich nicht mehr ganz so jung. Und das war die Situation, in der haben sie da gelebt. Maria und Josef, vielleicht waren sie auch verliebt, das wissen wir nicht, das steht nirgends so richtig genau. Auf jeden Fall war klar, die werden heiraten und die werden eine Familie gründen, die werden dort in das Haus von Josef einziehen und dort ihr Leben aufbauen. Das war der Plan. Und dann kommt alles so ein bisschen anders, denn Gott ist so frei und sendet seine Boten. Schauen wir zuerst auf die Geschichte von Maria. Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und ich lese die einfach mal kurz vor. Da bin ich falsch. Ja. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken, hatten wir vorher, die Menschen erschrecken. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Maria, diesem jungen Mädchen, begegnet dieser Bote Gottes, dieser Engel. Und er sagt ihr erst was eigentlich sehr Schönes. Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und trotzdem ist die Maria erschrocken, vielleicht wegen der Erscheinung, vielleicht aber auch, weil sie sich fragt, puh, beschenkt, was für ein tolles Geschenk bekomme ich denn da? Also wir denken ja bei Weihnachten immer, dass wir unsere Wünsche so bekommen und freuen uns da. Aber ein Geschenk kann ja auch immer irgendwas mit Verantwortung und Aufgabe zu tun haben. Und deswegen war sie vielleicht skeptisch, ich weiß es nicht. Der Engel beruhigt sie und sagt, hab keine Angst. Das Witzige ist, dann kommt so der Superknaller, nämlich er sagt, du wirst schwanger werden. Hab keine Angst, sei beruhigt, gar nichts Schlimmes, du wirst schwanger werden. Das zeigt so ein bisschen, dass die Engel doch in einer anderen Welt leben, denn für Maria hat es geheißen, ich werde als Jungfrau schwanger, noch unverheiratet. Das heißt, in diesem Dorf, 200 bis 500 Einwohner, dieses Kaff, wird jeder mitkriegen, dass ich schwanger bin. Das kann man irgendwann nicht mehr verstecken. Und wie stehe ich dann da? Unverheiratet, das ging damals gar nicht. Unverheiratet, schwanger, das heißt, naja, irgendwie ein komischer Lebensstil. Dazu eigentlich ist sie verlobt. Josef weiß von nichts, wie das passiert sein konnte. Also für sie hat es geheißen, dass sie da plötzlich schwanger wird, dass ihr ganzes bisheriges Leben, der ganze Plan, den sie hatte, alles, was das so war, zusammenbrechen wird. Vielleicht, dass sie sogar dieses Dorf verlassen muss, weil sie dort keine Ruhe mehr findet. Weil alle nur über sie reden, weil sie wie der letzte Dreck behandelt wird. Und trotzdem sagt der Engel, hab keine Angst, Maria. Alles gut, du wirst nur schwanger werden. Schauen wir noch die andere Geschichte an. Die zweite Geschichte vom Josef, die finden wir im Matthäus-Evangelium. Die habe ich euch hier auch. Ein Tick kürzer. Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Auch dem Josef, hier wird er beschrieben als ein ehrlicher Mann, als ein aufrichtiger Mann. Und er ist besorgt um seine Verlobte, die Maria, denn er weiß, was passiert, wenn das rauskommt. Seine Idee war, ich löse die Verlobung heimlich auf. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das der Maria tatsächlich so viel geholfen hätte. Mal ganz ehrlich. Also, das ist eine nette Idee, Josef. Aber eigentlich bist ja dann nur du so wirklich aus dem Schneider, denn Maria kriegt trotzdem den Bauch und kriegt trotzdem irgendwann ein Kind. Auch wenn du die Verlobung auflöst. Das nur mal so als Randnotiz. Natürlich war das dann nicht so in diesem Zusammenhang mit, eigentlich solltest du den Josef heiraten und jetzt war da irgendwie ein anderer. Da wäre sie vielleicht ein bisschen raus gewesen, aber trotzdem, dumm dagestanden wäre Maria trotzdem. Und dann auch noch dazu alleine. So oder so, es kommt dieser Bote Gottes, dieser Engel, auch in das Leben von dem Josef. Und alles verändert sich. Gott sendet seine Boten. Und er sendet sie hier der jungen Maria und dem Josef. Und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Alles verändert sich. Und beide werden in ihrem Vertrauen auf ihren Gott und in ihrem Gehorsam gegenüber ihrem Gott herausgefordert. Stehen vor einer riesigen Aufgabe und vor ganz vielen Fragezeichen. Hast du schon so einen Boten erlebt? Hast du schon so eine klare Botschaft von Gott gesagt bekommen? Gehört? Vielleicht ja, vielleicht nein. Sei nicht überrascht, wenn Gott es tut in deinem Leben. Wenn Gott dir so einen Boten schickt, wenn Gott dir so eine klare Botschaft gibt, sei nicht überrascht. Das kommt vor. Und es kommt, wir haben vorher die ganzen Geschichten aufgezählt und da gibt es noch mehr. Das kommt jetzt auch nicht zu selten vor. Es kommt vor. Und ich glaube, es kommt auch heute noch vor, dass Gott ganz klar und deutlich zu uns spricht. sei es durch einen Boten oder auf andere Weise. Aber sei auch nicht enttäuscht, wenn Gott es nicht tut. Und wenn du keinen so einen pompösen Engel bekommst, der dir sagt, was du tun sollst, welchen Beruf du wählen sollst, welche Frau du heiraten sollst oder wie auch immer. Man wünscht sich das ja manchmal. Ich zumindest habe mir das damals gewünscht, dass Gott so einen Engel schickt und mir sagt, jawohl, heirate Marisa. Hat er aber nicht. Und trotzdem habe ich sie geheiratet. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass uns beides bewusst ist. Und dass wir offen dafür sind, dass Gott so eine klare Botschaft und so einen Engel auch in unser Leben schickt, noch heute. Und dass wir gleichzeitig aber auch nicht enttäuscht, deprimiert und uns von Gott verlassen fühlen, wenn er es nicht tut. Denn ich glaube, sein erster Weg, mit uns heute zu reden, ist ein anderer. Es sind nicht diese Engel, sondern primär mal ist es sein Wort. Das ist Gottes expliziter Weg, wie er zu uns redet. Und Jesus Christus, der Mensch gewordenes Wort Gottes ist. Und trotzdem kann es eben sein, dass Gott seinen Boten auch zu dir sendet. Vielleicht in den nächsten Tagen, vielleicht hat er es schon getan. Vielleicht auch in den nächsten Jahren irgendwann. Es hat nichts mit Alter zu tun, auch das sehen wir an diesen beiden Geschichten. Das kann in ganz jungen Jahren passieren, es kann aber auch schon erst viel später passieren. Gott sendet seine Boten. Und das zweite Spannende bei diesen beiden Geschichten finde ich die Reaktion der Menschen. Wie reagiert denn die Maria? Wie reagiert denn der Josef? Klar, zuerst sind wir beide irgendwie irritiert, erschrocken. Zuerst wissen beide nicht so recht, was da passiert. Aber dann lesen wir von beiden, was mich sehr herausfordert und was mich auch sehr motiviert. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich den Satz lese. Wie demütig und wie voller Vertrauen sie dasteht vor ihrem Gott und vor diesem Engel und sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Das ist ein Satz, finde ich, der geht nicht so leicht über die Lippen, vor allem nicht dann, wenn einem sowas bevorsteht. Ich meine, wenn was Schönes kommt, dann sagt ja jeder gerne, jawohl, bin ich dabei. Aber wenn sowas kommt, wo man nicht weiß, wie geht es aus? Wie wird es werden? Was passiert mir da? Wie reagieren die anderen? Von tiefem Vertrauen und von dem Wissen, dass Gott es gut macht, auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe und nicht sehe. Und der Josef, der sagt gar nichts, er ist ja auch ein Mann, ne? Sondern als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er tat was. Er tat, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Wir lesen nichts von irgendwelchen Hinterfragen, von irgendwelchen Zweifeln, von irgendwelchen Abschweifungen, von irgendwelchen Versuchen, das anderweitig irgendwie hinzukriegen. Nein, er tut, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nimmt Maria zur Frau. Und beide motivieren mich und fordern mich heraus, in diesem Vertrauen auf Gottes Botschaften zu reagieren. In diesem Vertrauen und in diesem Gehorsam Gott gegenüber zu treten. Und für mich zu sagen, ja, ich bin Diener des Herrn und beuge mich seinem Willen. Wir beten das ja auch im Vater Unser immer wieder. Dein Wille geschehe. Wie ehrlich wir das beten, wage ich bei mir selber immer wieder zu bezweifeln. Manchmal denken wir ja vielleicht doch, naja, vielleicht nicht immer dein Wille. Aber lasst uns Maria und Josef an der Stelle als ein großes Vorbild nehmen. Dass wir Gottes reden, dass wir seinen Boten mit diesem Vertrauen und mit diesem Gehorsam gegenübertreten. Und oft ist es ja auch so in unserem Leben, dass wir vielleicht nicht so einen Engel haben und vielleicht nicht so einen pompösen Auftritt, aber dass wir eigentlich ganz genau wissen, was Gott von uns möchte. Ich kenne das sehr gut. Und doch versucht man, wenn man ehrlich ist, vielleicht dem immer wieder so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, seine anderen Wege zu finden. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe erstmal Maschinenbau studiert, bis es dann irgendwann die Vollbremse gab und ich gezwungen war, mir nochmal neu drüber nachzudenken, was ich eigentlich tun soll. Und ich dann eben doch das gemacht habe, was Gott mir eigentlich schon davor deutlich gemacht hat und aufs Herz gelegt hat. Da habe ich doch Theologie studiert. Auch der Jona, so ein Kandidat, der eigentlich ganz genau weiß, was Gott von ihm will. Gott hat ihm das klar gesagt und doch denkt er, na, ich fahre erst mal in die andere Richtung. Lasst uns so reagieren wie Maria und Josef. An diesem Vertrauen und dieser Überzeugung, dass es gut ist, wenn wir gehorsam sind und dem folgen, was Gott uns sagt. Ein letzter Punkt, und das hängt für mich auch immer mit diesem Thema Boten zusammen. Ich habe es als Frage formuliert, warum wir Menschen? Warum brauchst denn uns Menschen noch als Boten? Wir kennen alle den Missionsbefehl, Matthäus 28, wo Jesus uns raus lossendet als seine Boten, wo Jesus uns aussendet und rausschickt in die Welt. Die Jünger damals, aber auch dich und mich heute. Warum brauchst du uns Menschen? Warum sendet Gott nicht einfach diese Engel? Er hat ja genug. Er könnte doch jedem Menschen einfach so einen Engel schicken. Und das tut er auch immer wieder. Vor allem vielleicht noch mal viel stärker auch in der muslimischen Welt, wo menschliche Boten selten oder nicht möglich sind. Da liest man das immer wieder, dass Menschen eine Erscheinung haben, ein Engel ihnen begegnet oder vielleicht sogar Jesus selber. Sie sehen in Träumen oder in Visionen. Das finde ich faszinierend. Gott tut es immer wieder, dass er seine Engel schickt. Aber trotzdem, sein erster Weg ist, dass er sagt, dass Jesus sagt, geht ihr los. Ihr seid meine Boten. Euch schicke ich raus in diese Welt. Warum? Ich habe mal zwei kurze Antwortversuche. Das erste ist von Mensch zu Mensch. Klar kann er Engel schicken, aber wir merken ja gleich bei all den Begegnungen, die Menschen erschrecken erstmal. Es ist irgendwie komisch. Und naja, so ganz sind sie halt nicht aus unserer Welt. Sie sind irgendwie anders. Wir haben vielleicht schnell den Eindruck, der versteht doch gar nicht, was mein Problem ist. Der ist viel mächtiger, der kann einfach wieder gehen. Ich bin da als Maria, als Josef in meiner Situation und muss jetzt gucken, wie ich dieses Dorf irgendwie überzeuge, dass das Gottes Wirken ist und kein Ehebruch und kein sonstiges Ding. Da ist es doch vielleicht manchmal besser, es geschieht von Mensch zu Mensch. Von einem anderen Menschen, der uns versteht, der weiß, wie es uns geht, der unsere Situation kennt, der unser Leben kennt. Und nicht zu vergessen, Jesus selbst wird ja auch Mensch. Der kommt auch nicht als Engel. Der kommt als Mensch zu uns. Ein zweiter kurzer Erklärungsversuch und eine ganz interessante Sache. Wir lesen in der Bibel, dass Gott diese Schöpfung und uns Menschen gebraucht, um den himmlischen Mächten, also auch den Engeln, seine Weisheit, seine Größe, seine Gnade, seine Liebe vor Augen zu halten, um das ihnen zu verkünden. Paulus schreibt zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 8 bis 11, obwohl ich der Geringste unter denen bin, die zu Christus gehören, hat Gott mich ausgesucht, um den anderen Völkern von dem großen Reichtum zu erzählen, der ihnen in Christus offen steht. Ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, von Anfang an verborgen gehalten hatte. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde seinen Reichtum erkennen, seine Weisheit erkennen. Faszinierendes und einen faszinierenden Gedanken. Wir haben vorher gehört, wie groß diese Engel und Mächte sind. Und doch will Gott selbst uns gebrauchen, um ihn von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Weisheit zu erzählen, zu verkünden. Auch im ersten Petrusbrief lesen wir das nochmal. Ich lese das jetzt nicht mehr alles vor. Kapitel 1, Vers 10 bis 12, auch da wird nochmal deutlich, dass sich die Engel danach sehnen, was von Gottes Gnade und Liebe zu sehen, das zu erleben. Und das können sie durch uns. Gott sendet seine Boten und wir dürfen auch seine Boten sein. Als Menschen mit seiner Botschaft. Als menschliche Boten mit göttlicher Botschaft. Jesaja hat auch so eine Begegnung, auch da treten Engel auf. Und Gott fragt, wen soll ich senden? Jesaja 6, Vers 8. Wer wird für uns gehen? Und der Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Ganz ähnlich wie Maria und Josef reagieren, reagiert auch Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Er tat, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Lasst uns so auf Gottes Senden, auf Gottes Bitten reagieren, auf seine Botschaft und losziehen. Heute Mittag werden das ja einige tun und losziehen als singende Boten. Auch das, so werden die Engel häufig beschrieben. Vielleicht fühlt ihr euch dann so, wenn ihr heute Mittag unterwegs seid, als singende Boten von seiner Botschaft weitergeben. Wem kannst du in diesen Tagen so ein Bote Gottes sein? Ich möchte beten. Herr Jesus, diese Engel sind irgendwie faszinierend und sind irgendwie Wesen, die wir nicht greifen können im wahrsten Sinne des Wortes und die wir nicht fassen können, die unseren Verstand irgendwie doch schon übersteigen. Und Herr Jesus, danke, dass es sie gibt. Und danke, dass du durch sie wirkst und in unser Geschehen und in unser Leben eingreifst. Dass du mit ihnen gemeinsam Kämpfe führst, die wir gar nicht sehen und kennen, die wir vielleicht gar nicht bemerken, die unseren Blick und unseren Verstand übersteigen. Herr Jesus, danke, dass du sie gemacht hast und danke, dass du durch sie auch immer wieder in unser Leben trittst. Herr Jesus, bitte gib uns immer wieder deine Botschaft, sei es durch dein Wort, sei es durch andere Menschen, sei es durch deine Engel. Sprich du zu uns. Und Herr Jesus, bitte schaffe vor allem in uns dieses tiefe Vertrauen und diesen tiefen Gehorsam, wie Maria, wie Josef, wie so viele andere ihn hatten. Sodass auch wir sagen, hier bin ich, sende mich. Ich beuge mich deinem Willen. Ich will dir gehorsam sein. Herr, gib uns den Mut und das Vertrauen auf dich. Da, wo wir wollen, da schenk du dein Vollbringen, deine Kraft, deinen Glauben, deinen Mut und dein Vertrauen. Und so wollen wir gemeinsam in diesem Vertrauen und in diesem Gehorsam das Gebet sprechen, was du uns gelehrt hast, Herr Jesus.